Hallo, mein Name ist Andreas Engleder und ich arbeite als Berater in den Bereichen Executive Search, Leadership Development und Business Coaching. In der C-Level Cafeteria plaudere ich mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Karriere und über Lebensläufe. Lebensläufe sind meist der erste entscheidende Eindruck, wenn es darum geht, herauszufinden, wer für eine Besetzung in Frage kommt und wer nicht. Aus diesem Grund habe ich diesen Podcast gemacht. Er steht für Inspiration, Motivation und Orientierung. Und jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Hanna Steiger, zu den Lebensläufen. Hanna Steiger ist meine erste Interviewpartnerin bei den Lebensläufen. Wir haben uns kennengelernt beim Österreicher-Treffen hier in Stuttgart. Ich habe den Tipp über einen gemeinsamen Bekannten bekommen, einen Bauingenieur, der bei Stuttgart 21 gearbeitet hat. Die Anna nickt, sie kennt ihn. Ich habe ja interessante Berufe gesucht als Gesprächspartner beim Österreicher-Treffen im Konsulat. Habe ich gehört, dass die Anna als Kanzlerin hier in der Stuttgarter Uni arbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein nicht alltäglicher Beruf. Und im Gespräch hat sich dann gezeigt, dass sie auch eine ganz bemerkenswerte Laufbahn hinter sich gebracht hat mit interessanten Wendungen, dass sie als Mentorin tätig ist und Gleichberechtigung repräsentiert. An den Universitäten in Deutschland, habe ich recherchiert, gibt es derzeit etwa einen Frauenanteil in Rektoraten bei 28,6%. Das ist eine Zahl aus dem Dezember 2022. Ja, ganz kurz zu Anna Steiger. Sie ist Juristin. Wir gehören zur Generation X bzw. zu den Babyboomern. Und seit November 2023 ist sie eben hier als Kanzlerin an der Uni in Stuttgart verantwortlich für HR, für Budget, für Digitalisierung, für Diversity Management. Hat verschiedene Stationen hinter sich gebracht. Zunächst in Österreich, auch an der Akademie der Bildenden Künste habe ich gelesen. Dann bei einer NGO, bei der Volkshilfe warst du tätig und jetzt zum Schluss eben als Kanzlerin natürlich, Vizekanzlerin, glaube ich, oder Vizerektorin. Genau, warst du in Wien an der TU. Ja, sie kommt aus Wien und ich glaube, du siehst dich auch als Wienerin im besten Sinne. Was zeichnet denn eine Wienerin aus?
Boah, also es wird uns Wienerinnen ja nachgesagt, wir wären unfreundlich. Das finde ich jetzt mal gar nicht, das würde uns auch nicht auszeichnen. Also ich werde in Stuttgart schon nach dem ersten Begrüßungssatz als Wienerin identifiziert. Also ich glaube, die Sprache zeichnet uns schon mal einigermaßen aus. Man erkennt uns als Wienerin. Also ich bin eigentlich nicht in Wien geboren. Also ich bin Burgenländerin, bin in Burgenland aufgewachsen und dann klassisch mit 18 nach Wien gegangen. Jetzt mittlerweile wirklich eine überzeugte Wienerin. Also vor allem, wenn man dann nicht mehr in Wien ist, dann merkt man, wie wienerisch man eigentlich ist.
Ja, das wird einem immer im Ausland dann so richtig bewusst, so ist es mir ja auch ergangen, als ich damals als Österreicher nach Deutschland gekommen bin, dass meine Sprache irgendwie was Besonderes ist, ein bisschen was Exotisches.
Ja, schon. Und ich habe so den Eindruck, dass man dieses Wienerische, also eigentlich, ich glaube generell das Österreichische in Deutschland ganz gern mag.
Ja.
Also wahrscheinlich verbindet man es mit Urlaub, weil sehr viele Deutsche kommen nach Österreich auf Urlaub, da fühlen sie sich wohl. Dann ist es auch ein bisschen weicher, wir sind ein bisschen unverbindlicher, zweifach wird verneint und wir meinen dann eigentlich ja. Also das ist was glaube ich, irgendwie in Deutschland ganz gern gehört wird. Das ist jedenfalls so mein Eindruck.
Ja, das kann ich bestätigen. Und da kommen wir ja schon zum Lebenslauf. Ne? Wenn man als Österreicher sich in Deutschland bewirbt, dann hat man schon einen Bonus im Lebenslauf.
Ja, das Leben ist ja wahrscheinlich nicht nur meines, doch sehr viele Zufälle bestimmt.
Ja.
Ich hätte vor einem Jahr noch ewig nicht daran gedacht, dass ich mal beruflich nach Stuttgart gehe. Also ich würde es nicht als Zufall bezeichnen, aber es war nichts, was ich geplant hätte.
Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist denn eine Kanzlerin?
Naja, ich würde es vergleichen mit CEO einer Firma.
Ja.
Ich bin für die gesamte Verwaltung der Universität zuständig und das bedeutet eben Finanzen, das bedeutet HR, das ist Facility, das ist Bauen. Eigentlich gibt es nichts, wofür ich nicht verantwortlich bin hier an dieser Universität.
Für alles, was nicht Wissenschaft ist.
Ja, ganz genau. Für die Wissenschaft ist der Rektor verantwortlich. Wir sind ja ein Rektorat hier an dieser Universität. Ja. Der Rektor vertritt auch die Uni nach außen. Ich bin, wenn er nicht da ist, was jetzt gerade der Fall ist, bin ich sozusagen die Leiterin der Uni, vertrete ihn und ich wirke nach innen. Wie gesagt, ich leite die gesamte zentrale Verwaltung und alles, was dazugehört.
Und wie viele Mitarbeitende hast du?
Naja, die gesamte Universität hat fast 6.000, so 5.800 in der zentralen Verwaltung oder überhaupt in der Verwaltung sind so rund 1.800 Mitarbeitende tätig. Also schon durchaus ein großer Betrieb.
Zum Thema Lebenslauf. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, Zufall oder Kalkül, wie entsteht denn ein attraktiver Lebenslauf? Wie entsteht eine Karriere? Ist es sinnvoll, sich eine Strategie zurechtzulegen? Was kann hilfreich sein? Wie siehst du das?
Naja, ich kann jetzt nur von mir erzählen und ich hatte keinen Plan. Jedenfalls nicht zu Beginn meiner Karriere. Bin Juristin, du hast erwähnt, habe auch bei einem Anwalt gearbeitet. Mein Plan war, ich will nicht Anwältin werden. Mhm. Also das war mir nach einigen Jahren beim Anwalt sehr klar. Alles andere war durch sehr viele Zufälle geprägt. Aber, und ich glaube, das ist wichtig, Zufälle muss man auch nehmen können und man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Also ich glaube, man braucht ein gutes Gefühl für Timing. Man muss offen sein. Ich habe mich nie verkrampft an eine Karriere gehalten. Das war nie mein Thema. Also es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, ich war nie besonders ehrgeizig. Es entspricht aber tatsächlich der Wahrheit. Ich habe immer das gemacht, was ich gerne machen wollte. Mhm. Also was mich angetrieben hat und immer noch antreibt, ist Spaß am Arbeiten. Also weil du uns jetzt unscharmanterweise gleich mal als geoutet hast als Generation X oder Babyboomer. Also ich lege Wert darauf, bitte Generation X. Erstens von der Jahreszahl her und zweitens ist es, was man mit damit tatsächlich identifizieren kann. Also beginnend mit Douglas Copeland und seinem Buch damals, das ja die ganze Generation sehr geprägt hat. Das ist schon für mich ja in gewisser Weise, hat das auch meinen Lebenslauf ja sehr geprägt. Mhm. Ich habe aber einen gewissen Zeitpunkt für mich beschlossen, ich möchte gern in einer Führungsposition sein. Mein Antrieb damals waren, naja, ich kann das ganz offen sagen, das waren auch Chefs, die ich hatte, wo ich wusste, ich sage jetzt gar nicht das Gefühl hatte, sondern wirklich ganz überzeugt davon war, ich kann es besser. Und das war für mich schon eine Motivation, zu sagen, ich möchte gerne eine Führungsposition haben. Mhm. Und das habe ich relativ früh in meinem Leben erkannt. Ich war keine ehrgeizige Studentin.
Yeah.
Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich studiert habe, aber es ging so an die 10-Jahres-Grenze. Nicht nur Jus. Sondern auch Politik. Ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, ich habe meine Zeit des Studierens echt sehr genossen. Mhm. Ich finde immer noch, wenn man das Privileg hat zu studieren, wenn man das Privileg hat, dass einem die Eltern auch noch unterstützen oder man ein Stipendium hat, dann ist das eine wunderbare freie Zeit. Also das war großartig.
Noch mal ein bisschen noch länger Zeit, erwachsen zu werden, so länger Kind zu sein, im positiven Sinne.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Also erwachsen wurde ich erst mit der Geburt meiner Tochter, da war ich 27. Vorher, um Himmels Willen. Und dann eben die Zufälle des Lebens. Ich bin an der Akademie der Bildenden Künste als Juristin gelandet über eine Ausschreibung. Ich fand das interessant, Inserat, damals im Standard. Und doch, das interessiert mich, bewerbe ich mich.
Ja.
Wurde dann auch genommen und habe damals erstmals Universitäten, Hochschulen kennengelernt. Mhm. Also ich habe meine Zeit an der Akademie, ich habe es immer geliebt. Die Akademie der Bildenden Künste ist eine großartige Institution und ich kann mich heute noch an meinen ersten Tag an der Akademie erinnern. Es riecht so gut. An Kunstuniversitäten, du gehst rein und es riecht nach Farbe, nach Terpentin. Es riecht sensationell.
Die Gerüche scheinen doch auch mit uns was zu machen. Man muss den Beruf auch gut riechen können. Die Gesellschaft, das Umfeld, die Familie, die eigene Ausbildung, all das fließt ja mit ein in den Lebenslauf. Was würdest du sagen, hat so den größten Einfluss für die Karriere, für die Entwicklung, für die berufliche? Sind es die Eltern oder ist es dann doch das Innere, was sich im Studium vielleicht so ein bisschen herauskristallisiert?
Naja, schon auch. Also in meinem speziellen Fall mein Vater. Ich habe begonnen, Publizistik, Politikwissenschaft zu studieren und wollte sowas wie Chefredakteurin vom Profil werden.
Abdeckerin.
Genau, sowas in der Richtung. Ja, mein Vater war darüber sehr unglücklich. Er war immer so der Meinung, ich sollte Jus studieren. Er hätte das gerne gemacht, der Bauingenieur. irgendwann, so nach 2, 3 Jahren Politik, Publizistik, habe ich dann doch beschlossen, naja, wer weiß, wird das was mit Profil, und habe mir gedacht, ich mache so Spaß halt bei Majus dazu. Also insofern war mein Vater schon eine wichtige, treibende Kraft, der mir ja die Freiheit gelassen hat, so lange zu studieren, wie ich eben gebraucht habe.
Ja.
Also dafür bin ich ihm ewig dankbar. Mein erster Chef war für mich entscheidend, war ein Anwalt, und ich habe bei ihm schon als Studentin gearbeitet, und er hat mich immer angeschaut und hat gesagt, Anna, machen Sie uns keine Schande. Bei der nächsten Prüfung fallen Sie nicht durch. Ja. Es war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Eigentlich muss ich sagen, die beiden waren für mich dafür, dass ich mein Jusstudium dann tatsächlich beendet habe, womit ich nicht immer gerechnet habe, ehrlicherweise, waren da entscheidend. Ja.
Ja gut, das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Es gibt immer wieder auch in Lebensläufen Brüche oder nicht ganz gerade Verläufe, sagen wir mal so. Das können natürlich auch familiäre Gründe sein. Ein Kind kommt auf die Welt beispielsweise. Ja, gerade als Frau ist das ja oft auch ein Thema. Oder man bricht das Studium ab und steigt, weil man nebenher gejobbt hat, direkt in den Job ein, weil man gebraucht wird und vielleicht auch als Talent erkannt wird. Wie wichtig ist es zum Beispiel dann doch, das Studium noch fertig zu machen, auch wenn der Beruf dann schon so ruft?
Unbedingt. Also meine Kinder studieren beide, arbeiten auch beide nebenbei, und ich habe letztens mit meinem Sohn diskutiert, und der irgendwie, oh, Studium, man geht ihm auf die Nerven, und ich habe dann gesagt, du, ohne den Bachelor gehst du mir da nicht raus. Also ich finde den Bachelor ehrlich gesagt ein bisschen wenig, mir wäre es lieber, er würde den Master machen, und ich bin sicher, er wird das dann auch tun. Ein Studium zu beenden ist wichtig. Ich bin davon überzeugt, weil man hat was geschafft, man hat was fertig gemacht. Für viele Jobs, das muss man auch ganz klar sagen, man kommt bis zu einer gewissen Ebene und dann wird es wichtig. Und das sehe ich gerade hier in Deutschland ganz stark. Also ohne Hochschulstudium, höherer Dienst, nicht drin.
Ein Abschluss in der Tasche ist auf jeden Fall einmal ganz wichtig.
Unbedingt.
Auch wenn es ein Lehrabschluss ist am Anfang vielleicht.
Na klar.
Mal einfach mal zu zeigen, ich habe etwas fertig gemacht. Ich bin in der Lage, etwas durchzuhalten. Ich bringe ein bisschen Ausdauer mit. Ja, darf dann auch stolz auf mich sein. Ja.
Unbedingt. Ich habe Lehrlingsausbildung immer sehr gefördert an der TU Wien. Hier auch in Stuttgart, das sind ja die Azubis. Also das war mir immer sehr wichtig. Die Lehre hat eine unglaubliche Berechtigung in diesem Kontext der Berufe und ist auch immens wichtig.
Ja.
Und also ich habe meine Lehrlinge an der TU Wien immer sehr bewundert, sie mir eingeladen, habe ihnen dort weise Worte mitgegeben, so nach dem Motto, wenn ihr am Sonntagabend saufen wollt, mir ist das wurscht, ihr seid am Montag in der Früh 7 gestellt. Es ist egal, das ist jetzt ernst.
Feiern und arbeiten.
Ja klar, aber die waren 15, 16. Ja. Ich meine, ich habe das mit dem Alter nicht geschafft.
Vielleicht auch nochmal eine Frage zum Thema EID, also Equity, Inclusion und Diversity, was mich ein bisschen zu der Frage bringt, wie schwierig ist es für Frauen? Haben sie es wirklich schwerer als die Männer beim beruflichen Fort- und Weiterkommen, oder hat sich das in der Zwischenzeit geändert? Wie siehst du das?
Es hat sich nicht geändert. Also in dem Moment, in dem es nicht 50-50 ist, sind wir von der Gleichstellung entfernt.
Hm.
Und das ist eben nicht nur an Universitäten so. Ich meine, man muss sich ja mal anschauen, Großkonzerne, wie viele Frauen in Vorständen sind. Da finde ich, Deutschland hat da eine Vorreiterrolle übernommen und hat ja eine Quote für Frauen in Vorständen und Geschäftsführungen übernommen. In Österreich gibt es eine Quote für Aufsichtsräte.
Mhm.
Allerdings ist die so formuliert, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz der großen Firmen in Österreich dieser Quotenregelung überhaupt unterliegen.
Mhm.
Und ich bin ein ganz großer Fan von Quoten. Das österreichische Universitätsgesetz hat eine 50%-Quote für alle Gremien. Wir waren an der TU im Rektorat 2 Frauen, 3 Männer. Damit war die Quote grundsätzlich erfüllt. Aber ich meine, an einer technischen Universität 2 Frauen im Rektorat. Wir wurden vor mittlerweile 13 Jahren gewählt. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres passiert wäre, wenn es die Quote nicht gegeben hätte. Zusammengefasst, ich weiß nicht, ob man das als schwerer bezeichnen soll, ob es Frauen schwerer haben. Es ist anders, und Frauen haben, das muss man ganz klar sagen, sehr viele Möglichkeiten im Moment noch nicht. Manchmal können sie nicht wahrnehmen aufgrund der Rahmenbedingungen.
Mhm.
Ich meine, wenn ich jetzt Wien mit anderen Städten vergleiche, Kinderbetreuung in Wien ist großartig organisiert mit Gratis-Kindergarten.
Mhm.
Aber dennoch, ich meine, man wird als Frau in Österreich auch irgendwie ganz komisch angeschaut, wenn man arbeiten geht, bevor das Kind, naja, zumindest 2 ist. Im Idealfall 3 oder 4.
Also das ist sicher so, dass die Gesellschaft an dem Thema noch ein bisschen wachsen muss. Keine Frage. Wenn wir jetzt auf den Lebenslauf noch mal ein bisschen draufschauen und du in deine Rolle als Vertreterin der Arbeitgeberschaft auftrittst, worauf schaust du im Lebenslauf? Gibt es da also so Alarmglocken, die läuten? Was ist dir wichtig? An welcher Stelle wird der Lebenslauf vielleicht unglaubwürdig? Oder gibt es sowas wie den Performer-Lebenslauf mit irgendwelchen Key-Performance-Indicators?
Wenn ich sehe, dass jemand sein Studium sehr schnell geschafft hat, dann werde ich mal skeptisch. Weil ich frage mich dann immer, ist der so fokussiert auf sein Studium? Was hat der oder die denn sonst so gemacht? Also was mir immer wichtig ist, Engagement in der Gesellschaft. Arbeitet jemand zum Beispiel ehrenamtlich? Ja. Sei es jetzt beim Roten Kreuz, beim Tierschutzverein, was auch immer. Ich finde, ich bin selber immer ehrenamtlich tätig gewesen und natürlich hat man so seinen Bias und sucht immer was Ähnliches, weiß ich. Aber ich finde es gut, wenn man sich für die Gesellschaft einsetzt. Und zwar nicht nur in seinem kleinen, engeren Feld. Also wenn du mich fragst, worauf achte ich? Tatsächlich auf die Dauer des Studiums. Noten schauen wir eigentlich nie an. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde, es spricht nichts gegen Brüche. Diese gestreamlinten Lebensläufe, ganz ehrlich, die finde ich sowas von fad.
Ja.
Also wie ist der Lebenslauf aufgebaut? Erkenne ich ihn wieder aus einem Internet-Tool?
Individualität ist dir wichtig.
Ja, auf alle Fälle. Meine persönliche Referentin hier an der Uni in Stuttgart ist promovierte Germanistin. Sie ist jetzt meine Referentin. Sie hat jetzt ganz viel mit Verwaltung zu tun. Aber mir war klar, das ist eine gescheite Frau, die kann super toll kommunizieren. Ich denke, nur der Lebenslauf gibt es nicht her. Man muss sich die Leute anschauen und im Idealfall nicht über Zoom oder WebEx persönlich. Individualität, Originalität, über den Tellerrand hinausdenken.
Mhm.
Also auch eine gewisse Breite. Wenn ich die im Lebenslauf erkenne, ist das für mich immer ein Zeichen, okay, die will ich kennenlernen.
Okay.
Ich finde es ja interessant, wenn dann halt irgendwie so Auszeiten drinnen sind.
Sabbatical.
Ja, finde ich total okay. Und natürlich hat sich viel in der Bewertung von Lebensläufen geändert. Ich kann mich erinnern, noch vor 20 Jahren, wenn man einen Lebenslauf bekommen hat und jemand hat, weiß ich nicht, mit geschätzt 40 schon 3 oder 4 Arbeitgeber gehabt, dann hat man sich ja gefragt, um Gottes Willen, bitte, was ist mit dem los?
Ja.
Jetzt, wenn ich jemanden habe, der 5 Jahre beim selben Arbeitgeber war, denke ich mir, Jesus, was ist denn mit dem los? Ich glaube, dass gerade Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, schon auch den Blick rauswerfen sollten und nicht sagen, okay, hier bin ich, hier bleibe ich. Es ist schon spannend, neue Jobs zu beginnen.
Ja, jetzt vielleicht noch Stichwort Referenzen. Wie hilfreich sind Referenzen oder sind sie eher hinderlich im Sinne von Protektionismus?
Na, also Referenzen halte ich persönlich für wichtig. Finde ich auch immer interessant. Das ist, weil du vorhin gefragt hast, was schaue ich mir bei Lebensläufen an? Ja. Natürlich die Zeugnisse von früheren Arbeitgebern. Und wenn jemand sagt, Referenzen, rufen Sie gerne meine frühere Chefin Frau sowieso an, dann finde ich, ist das ein gutes Zeichen, nämlich immer ernst und hat mit Protektionismus echt nichts zu tun. Weil du vorhin auch erwähnt hast, dass ich Mentorin bin.
Ja.
Ich habe all meinen Mentees immer geraten, holt Referenzen ein. Im Idealfall mit Telefonnummer, macht euch das aus mit denen, die euch referenzieren wollen.
Es gibt ja so diesen Begriff des USPs, den ich persönlich nicht so gerne mag, aber er taucht witzigerweise immer wieder auf. Wie wird ein Lebenslauf zum USP oder kann ein Lebenslauf überhaupt sowas wie einen USP ausmachen? Klarerweise in der Wissenschaft gewisse Publikationen, die jemand vielleicht gemacht hat, Preise, die er gewonnen hat, bestimmte Forschungsprojekte. Was macht so den Unterschied im Lebenslauf aus für dich? Ist es mitunter auch ein bisschen die Herkunft vielleicht, woher jemand kommt?
Das ist nichts, worauf ich achte. Also was ich in Lebensläufen sehr gerne lese, ist, wenn man quasi etwas differenzierter wird und seine Best Fits beispielsweise angibt, Projekte, die man erfolgreich gemanagt hat. Ich meine, es ist jetzt State of the Art, dass ich halt natürlich angebe, wie viele Mitarbeitende, wie viel Budget. Das sind so Kennzahlen. Ich finde es dann auch spannend, wenn wirklich drinnen steht, ich habe dieses und jenes Projekt in dieser und jener Rolle gemanagt.
Mhm.
Also sowas ist schon interessant. Also habe ich in meinen Lebensläufen auch immer gemacht, by the way.
Stichwort Exklusivität, Inklusivität. Es gibt ja Dinge, die man vielleicht im Lebenslauf weglässt, aus welchen Gründen auch immer. Was sollte aus deiner Sicht unbedingt im Lebenslauf enthalten sein und was kann man vielleicht weglassen? Früher hat man beispielsweise im Lebenslauf ja auch noch angegeben, den Beruf der Eltern. den Familienstatus, Religion und so weiter und so fort. Und in den ganzen anglikanischen Ländern ist das ja schon länger überhaupt auch so, dass man den Lebenslauf ohne Bild beispielsweise eher verschickt.
Foto ja oder nein? Immer eine Frage. Ich habe so zu Beginn meiner Karriere im Personalbereich ja auch so diese Vorauswahl getroffen. Und dann waren Fotos dabei von unterschiedlicher Qualität. Und irgendwann, ich mag keine Geheimnisse von Personalisten ausplaudern, aber irgendwann einmal merkt man sich dann Personen mit besonderen Merkmalen. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Foto, das werde ich nie vergessen, da hat sich jemand vorgestellt und hat ein Urlaubsfoto mitgeschickt mit einem Glas Wein in der Hand und hat so locker zugeprostet vom Foto. Die Frau würde es auch, muss ich jetzt dazu sagen. Ja. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite hängt man dann am Fotos und denkt sich, ich würde ihn nicht nehmen oder den auch nicht, wie der ausschaut. Wir sind Menschen, was soll ich sagen?
Also das Foto
macht
schon was.
Ja, es macht was mit uns. Also ich habe meine Mentees immer geraten, schickt kein Foto mit. Persönlich habe ich das auch immer so gehalten. Ich habe nie Fotos mitgeschickt. Abgesehen davon ist es eh egal, weil in Zeiten vom Internet, wenn einem jemand interessiert, googelt man und man hat Bilder und hat 1000 Fotos.
Yeah.
Also mein Rat war dann immer, schickt keine Fotos mit. So professionell kann es gar nicht sein. Ich habe so oft erlebt, dass ich ein Foto gesehen habe, dann kommt dieser Mensch, ganz anderes Bild.
Eher lenken die Fotos ab.
Ja, aber ich weiß, das ist nicht unbedingt State of the Art.
Kommen wir vielleicht noch auf das zu sprechen, wie sieht der Lebenslauf der Zukunft aus? Du hast es ja schon angesprochen, Individualität ist wichtig. Ist es in Zukunft vielleicht einfach nur eine standardisierte Tabelle? Die Frage ist natürlich auch, inwieweit in Zeiten von sozialen Medien wie LinkedIn und Xing der klassische, selbstgeschriebene Lebenslauf zum Auslaufmodell wird. Wird der klassische Lebenslauf auf der anderen Seite vielleicht dann doch wieder was Besonderes, ja, wo man sich hervortun kann? Eine Frage, die mich auch beschäftigt ist im Hinblick auf den Lebenslauf der Zukunft, welche Auswirkungen könnte KI haben auf Lebensläufe im Sinne der Diskriminierung? Das heißt also, dass die KI Lebensläufe quasi liest und dann anhand bestimmter Kriterien, Alter, Geschlecht, wie auch immer, schon vielleicht Selektionen macht, die dann vielleicht sogar auch eine Diskriminierung darstellen können. Wie siehst du das so, auch vielleicht mit KI zum Hintergrund?
Naja, also ich beginne mit deiner letzten Aussage, nämlich Selektion von Lebensläufen, das passiert ja nicht. Man muss ja in irgendeiner Form selektieren, man muss ja Kriterien setzen und dann gibt es halt A++. Also selektiert wird und ob das jetzt über KI oder quasi händisch gemacht wird, ich kann da keine Prognose stellen, was hier besser oder schlechter oder treffsicherer wäre. Tatsache ist, dass KI ja immer sich selber ja weiterentwickelt und immer besser wird.
Mhm.
Und das bringt mich zu deiner ersten Frage. Also ich gebe jetzt die Prognose ab, dass wir wieder mit handschriftlichen Lebensläufen zu tun haben werden.
Ah ja.
Möglicherweise sogar in Prosa.
Und mit graphologischen Gutachten?
Na, das hoffentlich kein, aber ich glaube es wirklich. Also ich merke das, Je mehr wir in Digitalisierung reingehen, gibt es auch, ich will das nicht als Gegenbewegung, aber als Ergänzung braucht man dann ganz viel Analoges. Ich habe das auch schon mitbekommen, dass es tatsächlich Firmen gibt, die handgeschriebene Lebensläufe wieder verlangen. Und ich kann das gut verstehen. Also ich denke auch schon drüber nach, ob man nicht irgendwie, und natürlich in Prosa, nicht tabellarisch, sondern erzählen sie uns über sich und so. Ich glaube, dass man da wirklich mehr erfahren würde, als über einen tabellarischen mit meinem Best Fit und Best weiß ich nicht was und glaub, das kommt wieder.
Oder der Lebenslauf als Podcast. Erzählt in Audio.
Ja.
Also alles ist möglich.
Ja klar, und ich glaube, es wird auch alles so sein. Ich glaube, man kann ja nicht mehr sagen, nur das, sondern es passiert alles gleichzeitig. Ich habe mich vor einigen Jahren für eine Position, Ehrenamt, beworben. Das war ein Netzwerk der Technischen Universitäten als Director. Ja, ich habe ein Video drehen müssen. Aber auch gleichzeitig so ungefähr 10 Seiten, wie ist mein Programm? Beides. Und dann noch ein Hearing, das kam auch noch dazu. Also ist ein bisschen aufwendig für etwas, was ich sehr gerne aber nebenbei gemacht habe.
Ja.
Also alles gleichzeitig.
Ja.
Aber ich glaube, das Handschriftliche kommt wieder.
Ja.
Also natürlich recherchiert man über LinkedIn und schaut, na, was postet ihr denn so?
Ja.
Facebook machen eh nur mehr so ältere Menschen wie wir und Insta. Also klar, natürlich, alles wichtig. Aber letztendlich glaube ich auch, dass so der klassische Lebenslauf mit Bewerbung schon auch bleiben wird.
Ja,
schon.
Vor allem um die eigene Persönlichkeit auch noch mal ein bisschen zu unterstreichen.
Ja, ja, denke ich, ja.
Gut, damit kommen wir im Grunde eigentlich auch schon ans Ende des Gesprächs zum Thema Lebensläufe. Vielleicht noch am Ende, was würdest du im Hinblick auf das Verfassen eines Lebenslaufs jemandem mitgeben wollen? Was darf nicht fehlen? Was muss unbedingt drinnen sein?
Die Ausbildung ist wichtig, die ist immer spannend. Ausbildung, Weiterbildung, auch zu zeigen, ich habe mich immer weiterentwickelt. Natürlich auch die beruflichen Stationen, aber eben nicht nur mit Position, sondern auch, was habe ich da tatsächlich gemacht?
Ein bisschen Hintergrund.
Genau.
Ja.
Was waren meine Erfolge?
Ja.
Also das auf alle Fälle. Ich bin immer noch hin und her gerissen, wie privat man werden sollte.
Ja.
Hobbys ja oder nein.
Ja.
Die interessieren mich für Menschen.
Ja.
Und deshalb finde ich es spannend, wenn man da jemand reinschreibt, meine Hobbys sind. Weiß ich nicht, Eiswandern in Alaska oder was auch immer, meine Lieblingsautoren sind. So was habe ich ja immer gefragt bei Bewerbungsgesprächen.
Mhm.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Ja.
Finde ich spannend, sagt da viel aus. Oder auch nichts, aber das sind so Dinge, wo man sich natürlich fragen kann, gehört das rein?
Ja.
Keine Ahnung. Wenn sich wer bei mir bewirbt, mich interessiert es.
Ja. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, liebe Anna, für das Gespräch.
Ja, habe ich gerne gemacht.
Für die Einladung, dass ich Gast sein durfte bei dir. Und ich wünsche dir alles Gute in deiner neuen Funktion. Viele spannende Lebensläufe auf deinem Schreibtisch.
Dann sage ich herzlichen Dank, hat Freude gemacht. Also ein bisschen reflektieren, immer Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, gerne.